Hallo und willkommen im Future Values Podcast. Schön, dass du vorbeischaust. Mein Name ist Mike und im Interview habe ich heute Elena Sulzbeck. Elena ist Teil von Verde. Das junge Unternehmen möchte Deutschlands erste durch und durch nachhaltige Versicherung werden. Dazu geht Verde spannende neue Wege. Sie sind nicht nur genossenschaftlich demokratisch geführt und legen ihr gesamtes Vermögen wirkungsorientiert nachhaltig an, sondern stellen auch eine Gemeinwohlbilanz auf. Los geht's nach dem Intro. Hi Elena.
Hallo.
Wer bist du?
Ich bin Elena. Ich arbeite seit 3 Jahren bei Verde und mit Verde wollen wir Deutschlands erste nachhaltige Versicherung gründen. Ich komme eigentlich eher ich komme gar nicht aus der Versicherungsbranche. Ich bin da mehr durch Zufall reingeraten. Ich komme eigentlich eher aus dem ethnologischen, völkerrechtlichen Bereich, wollte mich schon von Anfang an für Nachhaltigkeit, für Menschenrechte einsetzen und habe da ganz überraschenderweise in der Finanzwirtschaft einen Weg gefunden, um einen großen Hebel zu betätigen und habe da für mich diesen Hebel entdeckt und bin jetzt begeistert, dass man in der Finanzwirtschaft wirklich etwas Positives erreichen kann.
Was bedeutet denn Nachhaltigkeit für dich?
Für mich persönlich heißt Nachhaltigkeit, dass ich bei meinem Konsum, bei meinen Handeln nicht nur an mich denke, sondern mich als Teil des großen Ganzen sehe. Auf der einen Seite, dass ich mich bemühe, nachhaltige Optionen zu wählen, aber auch, für mich ist es auf der einen Seite immer der nachhaltige Konsum, aber auch, dass man einfach schaut, was braucht man wirklich, was muss man überhaupt konsumieren, was ist für mich persönlich wirklich von Mehrwert. Und da finde ich, sind das zwei Wege, wenn man die geht und schaut, auf der einen Seite das Nachhaltige zu wählen und auf der anderen Seite zu überprüfen, was man eigentlich braucht. Das ist für mich persönlich nachhaltig. Für mich als Unternehmerin würde ich noch einen Schritt weiter gehen und sagen, da ist für mich Nachhaltigkeit, es versuchen, bestmöglich ökologisch sozial zu machen, wenn niemand hinschaut. Das, finde ich, schützt mit am effektivsten vor Greenwashing, wenn man wirklich versucht, auch wenn gerade noch gar keiner darauf achtet, wenn man noch ganz, ganz ein kleines Unternehmen ist, so gut wie möglich ökologisch und sozial zu handeln und es aus eigener Überzeugung macht. Ich finde, das macht bei Nachhaltigkeit einen ganz, ganz großen Unterschied.
Du hast gerade eben gesagt, dass du denkst, die Finanzwelt hat einen großen Hebel in der Hand. Magst du mal sagen, was die Finanzwelt in deiner Meinung nach bewegen kann in Richtung Nachhaltigkeit?
Eine ganz große Menge. Der Großteil aller Investitionen kommt aus der Finanzwirtschaft. Das bedeutet ganz einfach gesagt, dass in der Finanzwirtschaft entschieden wird, was finanziert wird und in welche Branchen investiert wird. Da wird dann zum Beispiel entschieden, ob Unternehmen gefördert werden, die erneuerbare Energien bereitstellen oder ob das Geld dann doch in die Kohleindustrie fließt. Und das heißt, dass hier eine ganz, ganz große Macht ist und dass das auf unsere aller Leben und auf das Leben unserer Erde, dass das einen riesen Einfluss hat. Wir sagen das eigentlich immer so, dass die Investitionen von heute die Zukunft von morgen bestimmen. Denn alles, was jetzt keine natürliche Grundlage ist, also beispielsweise Wälder, Wasser, alles, was geschaffen wurde, hat irgendwann mal eine Investition gebraucht und eine Finanzierung. Und hier sehen wir die Finanzwirtschaft in der Verantwortung, gerade weil so viel Geld hier bestimmt wird und so viel Wirkung bestimmt wird, ist hier auch das Potenzial und den, wie ich vorhin genannt habe, der Hebel, um wirklich einen Unterschied zu machen, um wirklich soziale Projekte voranzubringen. Und es ist auch tatsächlich notwendig, zum Beispiel allein für die Umstellung auf erneuerbare Energien in der Europäischen Union braucht es 180 Milliarden Euro aktuell. Das sind riesige Summen, das können wir nicht einfach nebenbei über Steuern finanzieren. Da ist die Finanzwirtschaft gefragt und da kommen wir auch gar nicht drum herum.
Gut, dass du das Beispiel bringst, mach das auch mal mit der Energiewende und dem deutschen Finanzmarkt, um das mal so ins Verhältnis zu setzen. Wir haben ja auf dem deutschen Finanzmarkt 6,2 Billionen Euro, die unterwegs sind und die Energiewende hier in Deutschland von der Bundesregierung auf 550 Milliarden geschätzt, sind 9%. Also da kann man schon echt was machen.
Du hast gerade eben von Greenwashing gesprochen. Magst du den Begriff mal für dich definieren?
Greenwashing in der Finanzbranche. Ich gehe jetzt mal konkret auf die Finanzbranche ein. Also Greenwashing allgemein natürlich heißt, dass jetzt gerade fast jedes Unternehmen auf irgendeine Art sagt, sie sind grün und nachhaltig. Da habe ich schon Begründungen gehört, zum Beispiel, dass die in der Cafeteria jetzt weniger Essen weggeworfen wird. Das ist natürlich irgendwo nachhaltig, aber es wird dann sehr aufgebauscht. In der Finanzbranche ganz allgemein sind da die Möglichkeiten aktuell noch sehr groß für Greenwashing, weil der Begriff nachhaltige Geldanlage, nachhaltige Investition noch nicht genau definiert ist. Das heißt, dass zum Beispiel ein Unternehmen sagen kann, wir schließen jetzt genau ein Kriterium aus, zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen, zum Beispiel Atomkraft. Das bedeutet dann nicht, dass dieses Unternehmen nicht zum Beispiel in die Kohleindustrie investiert, aber es kann sich dann als nachhaltig definieren. Und das ist ein ganz großes Problem, dass es nicht genau definiert ist, was nachhaltig in der Finanzbranche bedeutet. Da arbeitet die EU tatsächlich gerade dran. Allerdings, ja, kann man sich da auch immer noch ein bisschen mehr wünschen. Aber für mich ist Greenwashing so zu tun, als wäre das jetzt eine nachhaltige Geldanlage, ohne sich wirklich mit der Wirkung beschäftigt zu haben und ohne wirklich zu versuchen, negative Investitionen auf der einen Seite zu vermeiden und für mich ganz persönlich nicht nur Negatives vermeiden, sondern mit dieser Geldanlage etwas Positives bewirken.
Du musst mir jetzt gleich auf jeden Fall noch darauf eingehen, was Nachhaltigkeit in der Geldanlage für dich bzw. für euch bedeutet. Aber fang doch mal damit an, wer ist denn überhaupt oder was ist überhaupt Verde und was wollt ihr?
Verde ist eine echte Alternative in der Finanzwirtschaft. Es gibt ja bereits nachhaltige Banken, es gibt bereits nachhaltige Investitionsmöglichkeiten. Was es allerdings noch nicht gibt, ist eine nachhaltige Versicherung. Und das ist genau unser Ziel mit Verde. Wir wollen Deutschlands erste nachhaltige Versicherung werden und damit die Versicherungswirtschaft auf der einen Seite umkrempeln, eine nachhaltige Alternative hinzufügen, aber auch ein bisschen Druck ausüben. Die Bankenbranche bemüht sich gerade zunehmend darum, nachhaltiger zu werden. Da ist natürlich immer noch viel Luft nach oben, aber es gibt schon wirklich echte nachhaltige Alternativen. Die Versicherungsbranche, wenn man es jetzt mal platt sagen würde, drückt sich da noch ziemlich. Und weil es noch kein richtig grünes Angebot gibt, vielleicht es gibt teilweise grüne Produktlinien, aber keine grundlegend grüne Versicherung, ist da auch aktuell der Druck und die Konkurrenz noch gar nicht so hoch. Und das wollen wir ändern. Und im Grunde wollen wir mit Verde zwei Dinge kombinieren. Auf der einen Seite den schönen ursprünglichen Gedanken von Versicherungen, der mit der Zeit irgendwie verloren gegangen ist, nämlich dass eine große Menge von Menschen einen kleinen Beitrag zahlen, damit sie sich gegenseitig im Schadensfall, zum Beispiel wenn der Blitz einschlägt, dann schützen. Diesen gemeinschaftlichen Gedanken und diesen solidarischen Gedanken, das ist so das Ursprüngliche, was wir wieder aufgreifen wollen. Und dann wollen wir es kombinieren mit Genossenschaft, weil für uns Partizipation wichtig ist, mit Gemeinwohlökonomie und natürlich ganz, ganz vorrangig mit nachhaltiger Kapitalanlage.
Okay, das waren jetzt ganz schön viele Punkte. Fangen wir doch mal bei einer nachhaltigen Versicherung an. Also, wo siehst du denn die, ja, Diskrepanz zum im momentanen Angebot und was wäre jetzt so eine wirklich richtig nachhaltige Versicherung? Beziehungsweise das, was ihr werden wollt. Kannst du da noch ein bisschen mehr drauf eingehen?
Gerne. Aktuell, wie gesagt, gibt es teilweise grüne Produktlinien. Es gibt schon mal so einzelne Untergebiete von größeren Versicherungen, die sich schon um Nachhaltigkeit teilweise also bemühen. Und das ist auch etwas, was wir auf jeden Fall begrüßen. Jede nachhaltige Entwicklung ist etwas Gutes und da freuen wir uns darüber. Aber eine echt nachhaltige Versicherung für uns bedeutet, dass das gesamte Unternehmen bei allem Geld, bei allen Geldströmen, die in diesem Unternehmen fließen, von dem Geld, das für die Versicherungsbeiträge zurückgelegt wird, von dem Geld wirklich, das von den Kundinnen kommt, die ganze Kapitalanlage, dass da auf die Wirkung geachtet wird. Das heißt zum Beispiel, wir haben jetzt schon 1,1 Millionen Euro in nachhaltige Projekte investiert. Und bei all diesen Investitionen sehen wir uns in der Verantwortung, zu überprüfen und dann auch offenzulegen, was denn die Wirkung ist. Da haben wir zum Beispiel in Bildung investiert oder in erneuerbare Energien. Und das ist für uns ein ganz, ganz großer Unterschied, ob man versucht, ein, zwei Sachen einfach nicht zu investieren, ob man versucht, dem Ganzen grünen Anstrich zu geben oder ob man wirklich darauf achtet, dass alles Geld, das mit einem selbst, mit dem Unternehmen, mit der Versicherung in Berührung kommt, dass da kein Blödsinn finanziert wird, dass damit nichts Schädliches finanziert wird. Und dann der ganz wichtige zweite Schritt, ich finde, das wird viel zu oft weggelassen. Alle sagen, sie machen es nachhaltig, aber es muss danach transparent auf der Webseite offengelegt werden und zwar nicht in Fachchinesisch, sondern so, dass ein Mensch, der sich noch nie mit Versicherungen beschäftigt hat, verstehen kann, welche Wirkung hier erzielt wird. Das macht die Versicherungsbranche ganz oft, dass das Ganze ganz komplex dargestellt wird und ich möchte die Aktuarwissenschaft auch nicht zu einfach darstellen. Das ist ein Studium, das ist natürlich, hat seine Gründe, dass das komplexer ist. Aber es aufzubereiten und es zu präsentieren und die Menschen mitentscheiden zu lassen, das ist nicht so kompliziert. Und das, finde ich, ist neben der auf der einen Seite der Wirkung und der Nachhaltigkeit das ganz Wichtige, dass man den Menschen ermöglicht, es danach zu verstehen. Und dann können die Menschen für sich entscheiden, wollen wir das nicht, wollen wir das anders.
Du hast eingangs gesagt, dass du eigentlich aus der Ecke Menschenrechte kommst, wo wir schon bei der Anlage sind. Was haben wir Menschenrechte mit Anlage zu tun? Erzähl mal.
Bei einer Geldanlage ist es so, dass man das Geld, also zum Beispiel das Geld auf dem Bankkonto, ist immer ein bisschen leichter nachzuvollziehen, aber im Grunde bei Versicherungsbeiträgen ist es nicht großartig anders. Dieses Geld bleibt nicht einfach liegen, sondern Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften reichen dieses Geld weiter und investieren es. Dieses Geld wird dann in die reale Wirtschaft, zum Teil auch in die Finanzblase, aber zum großen Teil in die reale Wirtschaft investiert. Das heißt, es läuft auf Unternehmen raus, es werden Unternehmen und Projekte investiert. Das kann jetzt ein schönes mittelständisches Unternehmen sein, das sich für erneuerbare Energien einsetzt. Das kann auch ein großer Konzern sein und das ist leider aktuell noch sehr viel in der Realität der Fall, dass dieser Riesenkonzern vor allem auf Profit aus ist. Also da wird dann auf Sicherheit geachtet, da wird auf Verfügbarkeit geachtet und eben ganz, ganz viel auf die Rendite. Und dadurch, dass nur auf die Rendite und auf Sicherheit, auf die Kriterien geachtet wird, aber nicht auf die Wirkung, kommen dann natürlich die ganz großen Unternehmen, die den riesen Umsatz abwerfen. Aber bei diesen Unternehmen, die man dann ja aktiv finanziert, wird oft eben nicht auf die Menschenrechte, nicht auf den Klimaschutz, nicht auf das Gemeinwohl geachtet. Und so wird am Ende mit unseren Versicherungsbeiträgen, unserem Geld auf dem Konto, über diesen Weg, der vielleicht am Anfang kompliziert erscheint, aber eigentlich ist ein relativ gerader Weg, werden dann Unternehmen investiert, in denen wir als Menschen persönlich vielleicht nie einkaufen würden. Also zum Beispiel, wenn man sich gegen den Konsum von bestimmten Lebensmitteln von einem Unternehmen entscheidet, dass man eben nicht unterstützt, weil es nicht ökologisch sozial ist, weil es Pestizide verwendet, dann finde ich das ziemlich ungerecht, wenn mein Geld auf dem Konto oder die Versicherungsbeiträge, die ich zahlen, dieses Unternehmen wiederum fördern. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen klar erzählt.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, das ist bestimmt bewusst nicht gesagt. Ich habe jetzt direkt an Nestlé gedacht.
Zum Beispiel.
Okay.
Ja,
erzähl.
Genau, und das sind eben dann die Unternehmen, die natürlich immer noch den Profit abwerfen. Aber sobald man da auf die Wirkung achtet, würden diese Unternehmen rausfallen. Und dann würden wir Unternehmen unterstützen, die zum Beispiel sich um ökologische Landwirtschaft oder auch um bezahlbaren Wohnraum kümmern. In ganz vielen Städten in Deutschland, man kennt es ja, bezahlbarer Wohnraum wird immer und immer knapper. Und das wünsche ich mir, dass man das besser darstellen kann für die Gesellschaft, dass diese Investitionen nicht nur zum Beispiel auf die Unternehmen eine Auswirkung haben, sondern auch auf unser Leben. Und den Gedanken finde ich tatsächlich ziemlich cool, dass ich bei einer Versicherung bin und die Versicherung währenddessen bezahlbaren Wohnraum in meiner Stadt finanziert und mein Leben ja besser macht oder die Luft in meiner Stadt verbessert, weil sie in den öffentlichen Personennahverkehr investiert.
Finde ich eine sehr spannende Herangehensweise und ich würde mir auch wirklich wünschen, dass das einfach viel transparenter ist, wie du das schon sagst, ne? Weil wenn die Leute das direkt sehen könnten, dann würden sich wahrscheinlich viel, viel, viel mehr Menschen auch für nachhaltige Finanzen entscheiden. Jetzt hast du schon recht viel über die Anlage erzählt, aber eine Versicherung ist ja nicht nur Anlage, sondern die macht auch noch ein paar andere Dinge, zum Beispiel Schäden regulieren und die hat einen eigenen Geschäftsalltag. Ne? Magst du vielleicht da mal erzählen, was in Richtung Nachhaltigkeit machbar ist?
Stimmt, das sollte auf keinen Fall hinten runterfallen. Also auf der einen Seite gibt es dann natürlich die Unternehmenskultur. Da finde ich es wiederum auch fair, wenn das transparent offengelegt wird. Das haben wir zum Beispiel auch auf unserer Webseite. Da zeigen wir, welche Mobilität wir nutzen, dass wir mit Zügen, mit Lastenfahrrad anreisen, welches Catering wir nutzen, wo wir unseren Strom beziehen. Das ist auch alles wichtig und es gehört zum Gesamtkonzept neben der nachhaltigen Kapitalanlage, dass man es zeigt, wie das Unternehmen denn als Ganzes eigentlich agiert. Für den Schadensfall selbst haben wir uns auch schon ein paar Alternativen ausgedacht, wie man das nachhaltiger machen kann. So zahlen wir zum Beispiel auch jetzt schon bei unserem Diebstahlschutz für Fahrräder 20% mehr, wenn man eine ökologischere Alternative möchte. Das möchten wir dann später im Sachversicherungsbereich bei Hausrat auch machen. Zum Beispiel, wenn der Kühlschrank kaputt geht und man danach dann etwas mehr Geld braucht, um da eine ökologischere Alternative zu kaufen, dass das dann mit finanziert wird, dass wir da dann auch mehr zahlen im Schadensfall. Und da gibt es, finde ich, auch ganz, ganz viele Anknüpfpunkte. Das macht auch einen Riesenspaß zu schauen, wo man da nachhaltig agieren kann. Wir haben zum Beispiel jetzt auf unserer Webseite eine Plattform für nachhaltige Fahrradläden, die zum Beispiel Recycling nutzen, die einen besonders sparsamen Wasserverbrauch haben. Und ich finde, das ist gerade auch in einem Unternehmen etwas, was den Mitarbeitenden sehr viel Freude machen kann, zu schauen, wo kann man denn diesen Prozess allgemein verbessern. Denn es ist einfach ein relativ fester Prozess, wie eine Versicherung funktioniert. Aber da dann bei den einzelnen Punkten zu hinterfragen, was könnte man besser machen, das ist wichtig. Und da hilft dann auch unsere Genossenschaft, weil da ganz viele kluge Köpfe, engagierte Menschen dahinter stehen, die gerade diesen Input geben und die einem dann, ja, Anregungen geben, was man denn noch besser machen könnte.
Leider weiß ich die Zahl jetzt nicht mehr, aber ich habe mich auch mit den Daten von der Versicherungswirtschaft mal auseinandergesetzt und war wirklich erstaunt darüber, wie viel Geld denn Versicherungen im Jahr für Schäden ausgeben. Und habe mir auch gedacht, so, boah, wenn das jetzt alle nach nachhaltigen Standards machen würden, dann hätten wir auch schon eine Menge gewonnen, oder?
Auf jeden Fall. Also, das ist insgesamt um den Ganzen, vom Investieren, vom Schaden. In dieser ganzen Versicherungswelt bewegt sich so viel Geld. Und wenn man das sinnvoll verwenden würde, das würde einen Riesenunterschied machen. Und da gibt es zum Beispiel von Bill McKibben, der 350.org gegründet hat, gibt es schon ganz viele Statements, dass um wirklich den Klimaschutz zu schaffen, um die Klimakrise abzuwenden, dafür muss die Versicherungs- und die Bankenwelt mit an Bord sein. Ohne die geht es gar nicht, weil wir noch so viel darauf achten können, nachhaltig ko zu konsumieren, wenig zu konsumieren, nicht zu fliegen. Wenn das Geld auf unserem Konto und die Versicherungsbeiträge gegen uns arbeiten, dann ist das ein ungleicher Kampf.
Was ist 350.org?
Das ist eine Plattform, auch für im Grunde für Nachhaltigkeit. Also die haben sich eben vor allem auf CO2-Einsparungen, auf keine Kohle, keine fossilen Brennstoffe darauf konzentriert. Da gibt es ganz tolle Plattformen, auch Urgewalt zum Beispiel, wo man sich genauer zu den Zahlen informieren kann.
Du hast gerade eben von eurer Genossenschaft gesprochen. Jetzt habe ich auch schon in Erfahrung bringen können, dass ihr als Versicherung, also zumindest soweit es der Rechtsrahmen hergibt, genossenschaftlich organisiert sein wollt. Was ist eine Genossenschaft und warum wollt ihr das auch als Versicherung sein?
Eine Genossenschaft ist eine Rechtsform, bei der alle Genossenschaftsmitglieder die gleichen Stimmrechte haben. Das heißt, unabhängig davon, wie viele Anteile man zeichnet, ob das 300 Euro, 30.000 Euro, was dazwischen ist, jeder hat das gleiche Mitspracherecht und das ermöglicht ehrliche Mitbestimmung und die Entscheidung in einer Gruppe und auch eben demokratische Strukturen. Wie du gerade ganz richtig gesagt hattest, wir machen das, soweit es der rechtliche Rahmen zulässt. Das Problem ist nämlich, dass in Deutschland eine Genossenschaft, also die rechtliche Form der Genossenschaft, darf keine Versicherung betreiben. Da gibt es bestimmte rechtliche Formen, die das dürfen. Eine Genossenschaft gehört da nicht dazu. Da haben wir für uns einen Umweg gefunden. Wir haben unsere Genossenschaft gegründet und dann haben wir noch eine Aktiengesellschaft gegründet. Eine Aktiengesellschaft darf eine Versicherung betreiben und die Genossenschaft wird Aktionärin und von uns gewünscht, hoffentlich auch zukünftig Haupt- oder Alleinaktionärin der AG. Und so haben wir das dann trotzdem über einen Umweg gesichert, dass wir eine genossenschaftliche Versicherung betreiben können. Für uns ist das ganz wichtig, weil, also die Transparenz hatte ich ja schon öfters erwähnt, aber eben auch die Mitbestimmung und die Partizipation, die fehlen in der Finanzwirtschaft. Da wird sehr viel hinter verschlossenen Türen gemacht. Viele Menschen haben das Gefühl, das ist alles eine Blackbox so ein bisschen, wo man keine Einblicke bekommt. Und da war für uns das ganz klare Gegenmodell die Genossenschaft. Unter den Genossenschaftsmitgliedern wird dann auch offengelegt, wie wir arbeiten, wo unsere Wirkung ist. Und die können darüber mitbestimmen. Das hat einen riesen Mehrwert, um wirklich eine Versicherung von Menschen für Menschen aufzubauen. Und da müssen wir auch ganz ehrlich sagen, den ganz genauen Weg kennen wir ja jetzt auch nicht. Das muss, also wo dann die Investitionen am Ende gebraucht werden, was die Menschen sich wünschen, auch welche Versicherungsprodukte wir zum Beispiel zukünftig anbieten wollen, das können wir jetzt auf der einen Seite vorgeben oder wir fragen die Menschen und lassen sie mitbestimmen. Und das ist eben sehr schön über die Genossenschaft, auch dieses handlungsfähig machen, finde ich da immer ganz wichtig, dass man den Menschen überhaupt die Möglichkeit gibt, sich zu äußern und sie dazu motiviert. Und da ist eben das auf der einen Seite über die Genossenschaft, auch wenn ich dazu sagen muss, dass wir auf unserer Webseite auch Menschen, die nicht in der Genossenschaft sind, versuchen, Mitbestimmung zu ermöglichen. Also wir haben zum Beispiel ein Abstimmungstool, was wir zukünftig finanzieren sollen, Abstimmungstool, welche Produkte wir auf den Markt bringen sollen. Das ist nicht zwingend mit der Genossenschaft verbunden.
Okay, also ihr seid nicht nur Genossenschaft, sondern auch ein Teil der Gemeinwohlökonomie. Was ist das denn?
Die Gemeinwohlökonomie ist eine andere Herangehensweise an das Wirtschaften und positioniert sich gegen das klassische Wirtschaften, wo der Profit, der Gewinn im Mittelpunkt steht. Die Gemeinwohlökonomie stellt das Gemeinwohl an oberste Stelle, nicht die Profitmaximierung. Und im Grunde ist es noch kein komplett fertig ausgeklügeltes Konzept, sondern es ist eine Ideenweg und eine Gemeinschaft, die sich eben bemüht, Gemeinwohl sowohl in Städten, in Unternehmen, in Vereinen voranzubringen. Das Ganze funktioniert dann über eine Gemeinwohlbilanzierung. Da gibt es eine Matrix, wo man sich durchprüfen kann. Also das ist dann ein Prozess, wo man jeden einzelnen Bereich vom Unternehmen evaluiert, wo man das alles anschaut, bewertet und dann kann man daran sehen, wie gemeinwohlorientiert das Unternehmen ist. Da geht es zum Beispiel auch um die Mitarbeitenden. Da geht es um Diversität im Team. Da geht es um Chancengleichheiten, aber auch um die Lieferkette, um das Verhältnis gegenüber den Kundinnen, Kunden. Und da ist die Gemeinwohlbilanz auch ein sehr gutes Instrument, um sich selbst zu überwachen, um sich selbst mal zu challengen und zu schauen. Das finden wir ganz wichtig, dass man auch externe Möglichkeiten hat, unser Unternehmen einfach mal zu bewerten. Da haben wir unsere Genossenschaft schon bilanziert nach der GWÖ und unsere AG soll tatsächlich in den nächsten Monaten bilanziert werden. Und da haben wir uns auch schon vorgenommen, falls das interessant ist für die Menschen, dass wir versuchen, das auf unseren Social-Media-Kanälen und unserem Newsletter möglichst viel mitzukommunizieren und mal Einblicke zu geben, was da eigentlich besprochen wird, wie da bewertet wird, was wir da für Entscheidungen treffen. Das sind wir gerade am Überlegen, wie wir das möglichst die Menschen möglichst mitnehmen können.
Finde ich richtig klasse, ey. Jetzt seid ihr noch im Aufbau, ne? Also ihr habt einen Fahrraddiebstahlschutz, den es mittlerweile schon bei euch gibt, aber ihr seid noch keine, in Anführungszeichen, richtige Versicherung, ne? Magst du mal ein bisschen was über euren Prozess und euren Weg erzählen? Was habt ihr schon gemeistert? Welche Herausforderungen habt ihr noch vor euch?
Für eine Versicherung, also das hast du ganz richtig gesagt, wir sind noch keine Versicherung. Um eine Versicherung zu werden, braucht man eine BaFin-Zulassung in Deutschland. Das ist die Aufsichtsbehörde eben auch für Versicherungen. Und das hat auch den Grund, den ganz richtigen Grund, dass man erst zeigen muss, dass man wirklich im Schadensfall zahlen kann, dass man das notwendige Kapital hat, bevor man sich Versicherung nennen darf. Denn wenn zum Beispiel dann ein Schadensfall eintritt, dann muss man auch handeln können. Es wäre total ungerecht den Kundinnen gegenüber, wenn dann die Wohnung abbrennt und die Versicherung sagt, ja, wir haben gar nicht das Kapital. Deswegen braucht man unter anderem eine BaFin-Zulassung. Und für diese BaFin-Zulassung braucht man 3,5 Millionen Euro. Da haben wir ganz lange versucht, das über unsere Genossenschaft den Weg zu gehen und das Kapital eben über Genossenschaftsanteile zu bekommen. Da das allerdings ein relativ langer Weg ist, haben wir zusätzlich jetzt noch Genussrechte auf den Markt gebracht. Mit Genussrechten ist eigentlich eine ganz schöne Möglichkeit, um eben unsere Genossenschaft nicht auszuhebeln, um die Mitbestimmung unserer Genossenschaft nicht einzuschränken. Und das ist im Grunde auch, wo wir gerade stehen. Wir haben bereits, wie du ganz richtig gesagt hast, einen Diebstahlschutz für Fahrräder. Wir haben auch schon eine Terminvermittlung, unseren Werdecheck, an nachhaltige Finanzberaterinnen und Berater. Und mit dem Werdecheck wollen wir Menschen, die nachhaltig interessiert sind, den Zugang ermöglichen zu freien, unabhängigen, ökologisch-sozialen Finanzberaterinnen und Beratern. Aber das sind alles noch keine Versicherungsprodukte, sondern um dann wirklich eine Sachversicherung zu werden und Hausrat, Haftpflicht, Unfall alles anbieten zu können, braucht es eben diese BaFin-Zulassung. Und da sind wir jetzt gerade am Prüfen, ob es Investorinnen, Investoren gibt, welche es da gibt, die den Weg mit uns gehen möchten, die auch hinter der Gemeinwohlökonomie, hinter der Genossenschaft stehen. Und gleichzeitig freuen wir uns natürlich, wenn unsere Genossenschaft wächst, weil das auch langfristig das Ziel ist, dass die Genossenschaft wirklich die Versicherung stemmt.
Genau. Mal ganz naiv gefragt, was sind Genussrechte?
Genussrechte sind eigentlich ähnlich, ja, wie Aktien, wie ganz viel Verschiedenes. Es sind Möglichkeiten, um Geld zeichnen zu können. Also wenn man Genussrechte zeichnet, kann man eine größere Menge Geld investieren. Und das funktioniert bei Genussrechten unkomplizierter als bei Aktien. Genussrechte haben dann bei uns erstmal keine Mitbestimmung, sondern es ist im Grunde eine Investitionsmöglichkeit, die mit unserer Genossenschaft konform ist. Und später überlegen wir auch, diese Genussrechte in Aktienkapital umzuwandeln, weil man für eine Versicherung Grundkapital braucht. Aktien, die werden wir dann aufteilen, dass entweder die Stimmrechte an die Genossenschaft abgegeben werden oder, weil bei Aktien gibt es dann eben die Stimmrechte, oder wenn es besonders grüne, nachhaltige Investorinnen sind, würden die wie unsere Genossenschaft auch eine Stimme bekommen. Aber ganz, ganz simpel gesagt sind es Investitionsmöglichkeiten für größere Summen, da unsere Genossenschaftsanteile bis 30.000 Euro gehen.
Welche Produkte wird es bei euch geben? Ich meine, du hast schon gesagt, dass das ein demokratischer Prozess sein wird, ne? Aber habt ihr schon was genauer im Blick, wie eine Hausratversicherung oder so?
Genau, bei uns das erste Produkt wird Hausrat sein, also eine Hausratversicherung im ganz klassischen Sinne. Das ist auch das neben Haftpflicht das meistgefragte Produkt bei uns. Und deswegen werden wir versuchen, erst Hausrat auf den Markt zu bringen und dann später auch Haftpflicht. Und danach im Grunde alles im Sachversicherungsbereich. Wir wollen da auch in den betrieblichen Bereich einsteigen, also zum Beispiel eine betriebliche Haftpflicht. Für größere Unternehmen wollen wir das dann auch anbieten. Das ist dann alles immer Schritt für Schritt. Zum Beispiel, wenn man dann in den betrieblichen Bereich geht, braucht man nochmal mehr Budget, weil da natürlich auch größere Schadenssummen entstehen, wie zum Beispiel jetzt bei einer Hausratversicherung für Privatpersonen. Aber als allererstes soll es erstmal Hausrat und Haftpflicht werden und dann Unfallschutz. In die Richtungen wollen wir uns dann noch weiter unser Portfolio ausbreiten. Und da ist auch wirklich unser Ziel, dass unsere Kundinnen keine Einbußung machen, nur weil es eine nachhaltige Versicherung ist, sondern wir wollen das gesamte Portfolio im Sachversicherungsbereich anbieten. Wir wollen da wirklich alles abdecken. Und da ist für uns auch ganz wichtig, dass ein nachhaltiges Produkt auch inhaltlich stimmt. Also in erster Linie muss das Produkt für die Kundinnen und Kunden gut sein. Es muss für alle Menschen auch wirklich erhältlich sein. Das heißt, es darf, ich sage jetzt mal, nicht elitär sein. Man muss schauen, dass man den Preis zum Beispiel da nicht zu hoch macht, sondern dass es wirklich für die Menschen gut erwerbbar ist. Und das ist neben der Nachhaltigkeit auch etwas, was man nicht vergessen kann, dass das Produkt an sich für die Kundinnen gut ist. Und dass man da auch so ein bisschen, ich sage mal, Fehler aus der Versicherungswirtschaft vielleicht versucht, nicht zu kopieren. Das gehört zum Beispiel dazu, dass man im Schadensfall wirklich zahlt. Da haben wir jetzt schon eine Beschwerdeseite, dass wenn sich die Kundinnen und Kunden an alles gehalten haben und wir nicht zahlen würden, dass sie dann rechtlich die Möglichkeit haben, diese Beschwerde auf der Webseite zu veröffentlichen. Da hängt für uns zum Beispiel mit dem Produkt dann auch zusammen, dass die Bedingungen sehr einfach formuliert sind, dass es da nichts Kleingedrucktes gibt. Und das soll bei allen unseren Produkten auch in der Zukunft so sein.
Stark. Für wen ist denn Werde genau das Richtige oder wird Werde genau das Richtige sein?
Aktuell mit unserer Genossenschaft ist es für Menschen das Richtige, die die Finanzwirtschaft mit umkrempeln wollen, die da wirklich eine ehrliche Alternative schaffen möchten, die mitbestimmen möchten und denen Impact Investing und Wirkung wichtig ist. Das heißt nicht einfach ein paar Ausschlusskriterien, sondern ehrliche, nachhaltige Kapitalanlage. Das ist aktuell für die Menschen, die jetzt in unsere Genossenschaft eintreten möchten, ich glaube, das Hauptargument. Für die Zukunft soll Werde aber im Grunde für alle Menschen eine wirklich gute Alternative sein. In erster Linie natürlich für Menschen, die selbstbestimmt mit ihrem Geld umgehen möchten, für Menschen, denen die Wirkung, die Nachhaltigkeit wichtig ist. Aber zukünftig wünschen wir uns eigentlich, dass auch Menschen, die sagen, ich fange jetzt gerade erst an, mich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen oder ich schaue mal, ob das überhaupt was für mich ist, dass das Produkt so an sich stimmt, dass es wirklich eine Alternative ist.
Jetzt bin ich mit meinen Fragen am Ende. Magst du zum Schluss noch irgendetwas sagen, was dir wichtig ist oder was du den Menschen unbedingt mitteilen möchtest?
Sehr gerne. Ich möchte den Menschen am liebsten mitteilen, dass ich gerne motivieren möchte, dass sie sich selbst mit der Wirkung ihres Geldes auseinandersetzen, dass sie sich das anschauen und dass sie vielleicht nicht mit der Einstellung reingehen, dass das unglaublich kompliziert und schwierig ist, sondern dass man selbst entscheiden kann und dass es da auch zunehmend mehr Möglichkeiten gibt, nachhaltigere Wege zu wählen. Daneben freuen wir uns natürlich riesig, wenn wir auf unseren Social-Media-Kanälen, wenn wir genau da die Menschen weiter begleiten können. Wir bringen 1 bis 2 Mal im Monat unser Newsletter raus und in unserem Blog schreiben wir da auch immer über nachhaltige Finanzthemen. Da freuen wir uns auch immer über Wünsche, worüber wir schreiben sollen, was noch nicht verständlich ist. Und wenn jemand sagt, er oder sie möchte unsere Genossenschaft mit unterstützen, möchte den Weg mit uns gehen, dann freuen wir uns natürlich riesig darüber.
Keine weiteren Fragen. Danke dir, Elena.
Danke dir, Mike.
Bis bald.
Bis bald.